Studium abgebrochen, um bei einem Startup durchzustarten und heute ist er Mediziner. Hi und herzlich willkommen zur 47. Folge von Spybees Tea Talk. Ich habe heute einen Gast am Start. Heute würde ich sagen, wir haben einen kleinen Exkurs, weil normalerweise die Leute, die halt den Podcast sehen oder hören, ihr kriegt viel Online-Marketing-Geschichten, ihr kriegt viel Vertriebler, Tänzer, Sportler, bisschen Mindset, von allen bisschen was dabei. Und heute haben wir einen kleinen Exkurs, würde ich behaupten. Für die Leute, die noch nie zugeschaut haben, mein Name ist Steven Spybee, ich bin Agenturinhaber in Hannover und wir haben uns spezialisiert, coole kleine Clips herzustellen, um Mitarbeiter, neue Kunden oder einfach nur in die Sichtbarkeit zu kommen. Wer mehr darüber erfahren möchte, darf gerne auf den Link unten klicken, der unten in den Shownotes ist. Da findet ihr ein paar Beispiele. Aber heute geht es nicht um mich, heute geht es um meinen Gast. Deswegen könnt ihr an dieser Stelle schon mal den Podcast abonnieren, die Socials auch abonnieren. Und ich schmeiß mal gleich rüber zu Leo. Letzte Sache. Für die Leute, die das jetzt hier hören, ihr habt die Möglichkeit, diese Folge auch auf YouTube anzuschauen, dann seht ihr auch, wie wir aussehen. Also falls ihr darauf Bock habt, auf YouTube findet ihr auch unter Spybees Tea Talk die Videospur. Aber jetzt habe ich so viel gelabert. Leo, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und vielleicht kannst du dich einmal meiner kleinen Audience einmal kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du?
Steven, erstmal vielen Dank für die freundliche Einführung. Und ich bin ja ein großer Fan von deinen Clips. Ich bin Leo Harries. Ich bin Mitte 30 mittlerweile. Und wie du gerade gesagt hast, habe ich ein bisschen Achterbahn an Berufsfindung hinter mir. Bin also 2007 habe ich Abi gemacht und bin dann erstmal nach Berlin gegangen, habe ein Studium aufgenommen, weil ich früher Diplomat werden wollte. Mhm. Aber dann bin ich über eine Messe zu einem Startup gekommen. Das hat mich so begeistert, dass ich dafür alles stehen und liegen gelassen habe. Ich habe da nebenbei eine kaufmännische Ausbildung machen können, bin 6 Jahre dabei gewesen. Habe aber irgendwann gemerkt, ich möchte doch ganz gerne noch mal was studieren. Es ist Medizin geworden. Ich habe nebenbei noch Rettungssanitäter gelernt, habe in dem Beruf auch ein Jahr hauptberuflich und dann neben dem Studium gearbeitet. Genau, und wie du sagst, jetzt bin ich Arzt, ja.
Du hast gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht. Ich meine, du hast dann dein Studium abgebrochen, hast eine Ausbildung gemacht, hast dann dort 6 Jahre gearbeitet. Aber wo kam bei dir denn der Drang? Ich meine, wenn du im Startup arbeitest, ich weiß nicht, was habt ihr da verkauft?
Es war ein Softwareprodukt, das heißt digitales schwarzes Brett, ja. Und hat in Schulen Vertretungspläne digitalisiert, sodass die nicht mehr als Zettel an eine Pinnwand gehängt werden mussten. Und hat daneben, jetzt war ich so ein bisschen in Begeisterung wahrscheinlich, weil das habe ich ja früher schon so gerne gemacht, konnte man diesen Bildschirm nutzen, wo er schon da war, und auch alle möglichen anderen Sachen anzeigen, um in der Schule eben ein bisschen Leben reinzubringen in die Kommunikation. Ne? Okay. Weil der Bildschirm war kein Schwarz-Weiß, sondern konnte halt auch Poster anzeigen, um irgendwelche Veranstaltungen zu bewerben.
In welchem Jahr war das?
Ja, angefangen haben wir 2007 und gegangen bin ich 2014.
Okay, verrückt. Aber wie kam das bei dir, dass du von einem Softwareunternehmen jetzt irgendwie Rettungssanitäter wirst oder dann hinterher jetzt Medizin studiert hast, weil das ist ja was komplett anderes. Das ist ja Menschen helfen oder wo war der Drive, dass du da irgendwie da reingegrätscht bist?
Ja, pass auf.
Oder gab es einen Turning Point?
Nee, den gab es nicht. Das ist eine ganz allmähliche Entwicklung gewesen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ursprünglich wollte ich Diplomat werden. Das könnte ich mir heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen, weil das ist ja eine sehr globale Tätigkeit, bei der man halt weder irgendwie Familie vernünftig haben kann, außer die machen eben alles mit. Und bei der man auch keinen Einfluss auf irgendwelche individuellen Dinge hat, sondern bei der man irgendwie im Sinne eines Gesamtkonstrukts hier und da eine Schraube dreht. Also ich kann es heutzutage nicht mal mehr irgendwie begreifen, was es ist. Aber es hat eben nichts mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Jetzt mache ich ja was ganz Individuelles. Also ich habe immer mit einer Person zu tun. Und es ist mein Job, für diese Person herauszufinden, was hat sie oder er und was ist der Stand der Wissenschaft, der Stand der Medizin, um diese Erkrankung bestmöglich zu behandeln. Und wie kann ich das vermitteln? Das ist jetzt mein Job. Und in der Zwischenzeit, in dem Startup, war es so, dass wir Software für Schulen verkauft haben, entwickelt und verkauft haben. Und ich habe ganz viel in der Kommunikation gemacht. Das heißt, ich habe also Schulungsveranstaltungen gemacht. Ich war ganz viel bei den Kundinnen und Kunden vor Ort, habe mit den Systemen eingerichtet. So, jetzt bin ich selber kein Softwareprogrammierer, aber ich habe mich darauf eingelassen, deren Welt zu verstehen. Also ich habe geschaut, wie funktionieren diese Abläufe in der Schule. Und ich habe geschaut, wie kann unser Produkt dort einen Mehrwert reinbringen und wie kann das für Begeisterung sorgen. Mhm. Also man muss dazu sagen, das war nicht so schwer, weil Flatscreens damals was ganz Neues waren. Und da stand immer erstmal eine große Traube drumherum, wenn das überhaupt nur aufgehängt wurde. Ja, ja. So große Bildschirme, was nicht, 46 Zoll, 50 Zoll, 55 Zoll. Und dann ging es natürlich darum, das mit Inhalten zu füllen. So, und diese Arbeit mit den einzelnen Personen, wo es wirklich darum ging, was können wir hier machen, das hat mir gezeigt, ich arbeite gar nicht gerne irgendwie so global, Regierung, Diplomatie, was auch immer, sondern ich schaffe gerne einen individuellen Mehrwert für eine Person oder dann im übertragenen Sinne für die Institution, für die Schule. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und auf der anderen Seite hatte ich ja nun mein Studium abgebrochen und man ist halt nur einmal in den 20ern, wo man das machen kann. Abi hatte ich ja gemacht, also prinzipiell die Möglichkeit, auch ein Studium aufzunehmen. Und dann habe ich überlegt, was möchte ich machen und bin dann auf Medizin gekommen, weil ich dachte, das ist so im Kontrast zu dem Diplomaten, das, wo du wirklich mit einer Person, das ist ja auch sehr intim, also du verrätst das ja keinem, was du mit dieser Person besprochen hast, während das andere irgendwie so Global Impact hat.
Ich muss mal kurz reingrätschen, wir haben, guck mal, du bist heute Arzt, ne? Ich weiß noch ganz genau, wenn wir Kampagnen machen, wir haben gerade auch eine Kampagne laufen, wo ein Arzt gesucht wird.
Habe ich gesehen, ja.
Hast du gesehen? Okay. Ja, klar. Da war ein Riesenthema. Soll man siezen, soll man duzen? Und ich sage immer, ich würde im ersten Step auf Social Media duzen und danach ins Siezen gehen. Alleine nur, weil halt, es ist eine Person wie du und ich und jeder Mensch. Und guck mal her, alle Leute, die YouTube schauen, er trägt auch eine Cappy. Also könnt ihr mir nicht mich hier voll labern, Alter, weil ich eine Cappy trage und in einen Termin gehe, dass ich nicht seriös genug bin. So, nee, danke dafür. Also. Weil alle denken immer, nur wenn man Arzt ist, hast du jetzt einen Stock im Arsch. Sorry, ist einfach so. Das denken viele Leute, wenn wir Kampagnen machen, ein Arzt muss eine ganz, ganz, ganz besondere Ansprache kriegen. Ja, der muss eine besondere Ansprache kriegen, aber wir müssen jetzt nicht die Welt verändern. Uns jetzt, weiß ich nicht, den heftigsten Dresscode anziehen, damit wir dich abholen, oder?
Nee, ich glaube eben gerade nicht, weil diejenigen, die dich da gebucht haben, die haben das ja gemacht, weil du erfolgreich bist im Recruiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und das ist eben, weil du die Dinge anders machst. Und also ich habe jetzt gerade gestern mit einer Freundin gesprochen, die Fotografin ist und sich eben auch so mit der Außendarstellung von Institutionen beschäftigt.
Ey, sorry, falls gerade hier Lärm ist. Irgendwie ist im Flur hier. Wir sind gerade im Büro übrigens. War hier, weiß ich auch nicht. Sorry, wir wurden gerade gecrashed.
Da hast du irgendwie ein Paket die Treppe runtergefahren.
Ja, ja. Irgendwie sowas, ja. Das ist ein Sonntag.
Genau. Die Fotografen. Wir haben über Social Media Accounts gesprochen und wie sich etwas darstellt. Und sie hat gesagt, ja, verschiedene Sachen angeguckt auf Insta und sie hat gesagt, guck mal, das ist doch schon wieder der 100.000. Account, der nach außen sich darstellt, ja, wir sind so seriös und du musst ja irgendwie aus der Masse herausstechen und ich glaube, die Leute, wenn ich das richtig einschätze, das Unternehmen, für das du da diese Werbung gestaltet hast, die haben halt auch Bock auf motivierte Leute. Das ist auch so eine Aufbruchsstimmung, wie wir damals als Startup hatten.
Ja.
Ne? Und da haben die auch keine Lust, dass da jemand herkommt und erstmal den obersten Knopf vom Kittel zumacht, was übrigens so vorgeschrieben ist. Aber man kann es dadurch umgehen, indem man keinen Kittel trägt. Und also auf der Arbeit trage ich keine Mütze, aber eben auch keinen Kittel. Ich mag das nicht, mich irgendwie in eine Rolle bringen zu müssen und mich irgendwie verstellen zu müssen, sondern also ich glaube auch Patientinnen und Patienten gegenüber eine Rolle zu spielen, bringt niemanden irgendwie weiter, sondern muss halt irgendwie selber sein.
Aber sprechen dich jetzt Patienten darauf an, oh, sie tragen keinen Kittel? Sagen die sowas?
Nee, das ist vielleicht mal vorgekommen.
Okay. Okay, sind Sie überhaupt Arzt, weil Sie einen Kittel tragen? Wenn ich mir jemanden vorstelle, der einfach reinkommt, weil ja, das Bild ist einfach Kittel, dieses Ding hier um den Hals hängen, ne? Ihr Lineal hätte ich was gesagt.
Ja, ich habe ein Lineal in der Tasche auf jeden Fall. Und ich habe so einen Schieber, das ist ganz geil, da steht so drauf, wie schwer war Ihr Juckreiz heute? Und dann kann man das halt so hin und her schieben. Das darf ich nicht den Chirurgen in der Notaufnahme zeigen. Ich glaube, die lachen mich aus. Genau, zurück. Aber der wird tatsächlich
Na gut, benutzt. Du bist dann, Studium abgebrochen, Startup hat dir nicht mehr geschmeckt.
Ja, das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Es war einfach eher dieses FOMO, ne? Fear of Missing Out. Mhm. Die Möglichkeit, nochmal ein Studium anzugehen, was ja auch 7 Jahre jetzt gedauert hat, das machst du halt nicht mehr, wenn du erstmal 40 bist und ein Haus und 4 Kinder hast, sondern das kannst du nur in dem Zeitraum machen. Deshalb war es für mich echt eine Entscheidung, cut and go.
Sorry, dass ich reingritsche. Ich habe früher in einem Musical getanzt und der Regisseur, der war schon, ich weiß nicht, der war so Ende 60 hat er erzählt, mit Mitte 50 nochmal eine Tanzausbildung gemacht. Und er hat gesagt, irgendwie, ich will noch was Neues machen. Dann ist er nach Amsterdam, hat er erzählt, und hat dann einfach mit Mitte 50 nochmal eine Tanzausbildung irgendwie 3-4 Jahre gemacht, ist dann zurückgekommen und hat dann hier die Regie gemacht irgendwie. Auch funny story,
heute ja,
das ist schon sehr, sehr selten.
Ja, aber ich meine, das ist halt, das beeindruckt mich. Aber das ist eben auch die Frage, so wie sind die Strukturen drumherum? Also was hat es ihm ermöglicht? Ne? Ja. Also wenn du irgendwo erstmal eingebunden bist, dann macht das Ganze natürlich schwieriger. Ich musste mich da auch loseisen.
Ja. Ja. Aber sagst du jetzt heute, du hast irgendwie so dadurch deine Passion mehr gefunden?
Würde ich nicht sagen. Also die Passion hatte ich in dem Startup ganz genauso.
Okay.
Weil ich, also es gibt ja so Leute, die sagen, ich mache diesen Job von 8 bis 4, weil ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um ein schönes Leben zu haben. Mhm. Und wenn um 4 der Hammer fällt, dann ist Feierabend und der Job ist weg. Das ist eine sehr, sehr gesunde Eigenschaft.
Kannst du mir die gesunde Eigenschaft? Weil die kommt bei mir nicht an, um 4 Uhr Feierabend.
Richtig, nee, genau. Also ich habe das gleiche Problem wie du.
Okay.
Wir sind nicht diese Menschen, die den Job von 8 bis 4 haben, sondern wir hängen uns da rein und dann begeistern wir uns auch dafür. Und es ist für mich eigentlich völlig egal, welcher Job das ist. Ich habe immer Spaß am Arbeiten und das ist jetzt nicht anders als damals. Ja. Aber trotzdem, ich mache meinen Job sehr, sehr gerne.
Ja. Vielleicht kannst du nochmal erklären, wir haben vorhin ja gesagt, hey, du bist jetzt heute Arzt, Mediziner, du hast wahrscheinlich wie lange muss man dafür studieren?
Also 6 Jahre sind das und ich habe noch ein Jahr für Forschung ausgesetzt, um promovieren zu können.
Okay. Genau. Medizin ist ein großes, mächtiges Wort. Mhm. Und du hast dich dann ja auf eine Sache spezialisiert, wo du mir auch stark geholfen hast. Ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele Zuhörer oder Zuschauer auch dieses Problem haben. Und ich werde es einfach schon mal reinschmeißen. Wer Neurodermitis kennt, Neurodermitis, Entschuldigung. Wer das kennt, schickt bitte gerne einfach mal ein Pflaster in die Kommentare, dann weiß ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Weil ich hatte es auf einmal hier irgendwie zwischen meinen Augen und auf meinen hier Lidern, früher hatte ich es mal irgendwie hier am Hals oder auch hier an den
Ellenbeugen.
Ellenbeugen, genau. Aber jetzt hatte ich es neu hier und dann habe ich Leo angerufen und Leo hat mir da wie Obelix seine Zaubersalben da gegeben und keine Ahnung, eine Woche später war es erstmal weg. Und dann musstest du mich nochmal belehren, dass ich meine Kur in Anführungsstrichen da weiterfahren muss, damit das auch nicht mehr so stark wiederkommt. Also vielen Dank nochmal dafür, das hat stark geholfen.
Ja, sehr gerne. Ganz besondere Situation natürlich für mich, weil da auch der Datenschutz natürlich mit reinspielt, Arztgeheimnis und so. Aber wenn der Patient anfängt zu reden, dann darf ich wahrscheinlich reagieren.
Ach so, okay. Genau. Ich kann es auch rausschneiden, ansonsten bleibt das ungeskriptet.
Nee, das ist deine Entscheidung.
Okay.
Aber das ist ein spannender Aspekt, weil viele Betroffene, also Neurodermitis ist ja eine super, super verbreitete Erkrankung, also unter Kindern, die häufigste chronische Hauterkrankung sowieso und dann bettelt sich das ein bisschen mit dem Asthma, was die häufigste Erkrankung überhaupt ist. Und bei Erwachsenen ist es auch gar nicht so selten. Also bei Kindern sind es so 10% in einem Jahr, also 10% der Kinder haben in einem Jahr Neurodermitis, die sogenannte Jahresprävalenz. Aber wenn du das auf die Lebenszeitprävalenz rechnest, also wer hat in seinem Leben Neurodermitis, ist noch ein bisschen höher, weil die gute Nachricht ist halt, Neurodermitis kann wieder weggehen, kann in jedem Lebensalter einfach so wieder verschwinden. Mhm. Und deshalb sind diese Zahlen, unterscheiden die sich voneinander. Und bei Erwachsenen ist die offizielle Jahresprävalenz nur 1,7%. Also das zeigt halt wirklich, die meisten werden das wieder los. Aber auch da gibt es halt immer wieder, also eigentlich so jeder Dritte, der als Kind Neurodermitis hat, trägt auch einen Teil davon mit ins Erwachsenenalter, auch wenn es nur vielleicht eine Minimalmanifestation ist, Lidexem, Handexem.
Ja, also das mit den Lidern war für mich wirklich komplett Neuland. Ich kannte das gar nicht. Und dann hast du mir noch Bilder gezeigt von dir. Du hattest ja selber.
Ja, genau, richtig.
Genau,
ja.
Und ich glaube, da vielleicht bist du auch deswegen so verbissen, dass du selber natürlich die Lösung gesucht hast, weil ich wusste nicht, dass das so schlimm sein kann, wie auf deinen Fotos von, wie es bei dir aussah. Mhm. Bei mir war es ja noch überschaubar, war ein bisschen rot hier, ein bisschen rot da. Aber bei dir sah es ja aus wie ein blaues Auge ja schon fast.
Ja.
Das hat mich erschrocken, dass das überhaupt so weit gehen kann. Ich wusste das gar nicht.
Ja, genau. Also man muss da, man darf es eigentlich nicht so weit kommen lassen, weil je schlechter die Haut ist, desto schutzloser ist man halt Bakterien, Viren, Pilzen ausgeliefert. Mhm. Und die kleinste Entzündung an der Haut verdient es halt, behandelt zu werden, damit dieser Schutz eben gewährleistet ist, weil das ganz schnell mal umkippen kann in eine Superinfektion, bei der man dann halt starke Schmerzen hat, wochenlang krankgeschrieben zu Hause oder in die Klinik muss. Ne? Und der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass das nicht nur behandelt, wenn es jetzt akut verschlechtert ist, sondern sich auch darum kümmert, dass die Erkrankung auch danach nicht direkt wiederkommt, dass sie also unter Kontrolle ist. Mhm. Das ist mir immer ein besonders großes Anliegen, weil da gibt es ganz tolle Therapiekonzepte und Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ist nur nicht so easy zu vermitteln, weil sobald die Haut einmal abgeheilt ist, ist es halt schwierig, jemandem zu sagen, und jetzt machst du aber trotzdem noch zweimal die Woche deine rezeptpflichtige Creme da drauf.
Das bin ich. Genau, genau so, genau. Aber ich glaube, das ist ein mega interessantes Thema, weil ich kenne auch aus meinen Freunden, dass jeder hat dieses Problem, oder viele, nicht jeder. Viele haben das Problem, aber keiner weiß die Lösung. Und man geht einfach zur Apotheke oder was weiß ich, alle holen sich Bepanthen-Creme und cremen sich damit überall ein. Aber das ist ja...
Nice try.
Ja, genau, nice try. Aber dann ist es auch wahrscheinlich auch super schwierig, einen Termin zu kriegen. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Angenommen jetzt ein Zuhörer sagt, ey, scheiße, ich fühle mich hier komplett abgeholt. Ich habe die ganze Kacke auch bei mir im Gesicht, im Ellbogen, Ellenbeuge auch, oder ich weiß nicht, wo man das noch haben kann. Wo kann die Person sich melden? Ich glaube, das kann wirklich sogar sein, dass jemand sagt, ey, also aus Hannover übrigens, gibt es da die Möglichkeit?
Also jeder, der irgendwie ganz schwer betroffen ist, wird immer die Möglichkeit haben oder bekommen, sehr schnell auch Unterstützung zu bekommen. Aber das ist halt schwer einzuschätzen. Das ist natürlich subjektiv, ist, wie man die Erkrankung gerade empfindet. Mhm. Also ich sehe häufig mehr als die Betroffenen selber.
Ja.
Ne, die kommen zu mir in die Sprechstunde und sagen, ja, es tut mir leid, ich habe gerade gar nichts, das ich Ihnen zeigen kann.
Ja.
Und das ist meistens nicht so, sondern das ist eine gewisse Gewöhnung. Mhm. Man hat sich an ein Level der Erkrankung gewöhnt, das man toleriert und dann als normal empfindet.
Ja.
Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Empfindung, dass etwas sehr schlimm ist, obwohl man nichts sieht. Das kann natürlich sein, vor allem bei Juckreiz, den man ja von außen nicht erkennen kann. Genau, also der normale Weg ist halt, dass man zu einem niedergelassenen Hautarzt oder einer niedergelassenen Hautärztin geht. Mhm. Und bei einer chronischen Erkrankung wie Neurodermitis ist es eben super wichtig, dass man diese Anbindung hat, egal wie der Hautzustand gerade ist. Mhm. Weil wenn mal was kommt, dann braucht man halt nicht erstmal groß 6 Monate oder wie lange man vielleicht warten muss, auf diesen Termin warten, sondern im besten Fall hat man mit der Kollegin oder dem Kollegen vereinbart, dass man bei einer Verschlechterung kurzfristig vorbeikommen kann. Mhm. Und wenn dann nicht erst groß Anamnese gemacht werden muss, also die Krankheitsgeschichte erfasst werden muss, dann geht das halt auch fix. Da guckt jemand drauf, sagt, stimmt, sehe ich genauso, oder das ist jetzt gar nicht Neurodermitis, sondern eine Pilzinfektion oder so, und kann dann halt schnell reagieren. Also eine Anbindung an einen niedergelassenen Dermatologen, niedergelassene Dermatologin ist super, super wichtig bei einer chronischen Erkrankung. Mhm. Und die überweisen halt an die Hautklinik, wenn die sehen, da muss jetzt irgendwie zum Beispiel eine stationäre Behandlung gemacht werden, oder eine teilstationäre Behandlung, also verschiedene Möglichkeiten. Und für bestimmte Therapien wird aktuell auch noch sehr viel an die Klinik überwiesen, weil es seit 2017 sechs zugelassene neue Systemtherapeutika gibt, also die halt für die Neurodermitis-Behandlung echt eine kleine Revolution sind. Weil früher, wenn du einen gewissen Schweregrad hattest, den du mit Cremes, Salben, Lichttherapie und was nicht Entspannungsverfahren nicht einfangen konntest und vielleicht, weiß nicht, Sylt, Borkum, Davos, dann war halt irgendwann mal eine Grenze erreicht. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Also ich bin total glücklich, sage ich immer, dass ich in den 2020er Jahren in der Fachweiterbildung zum Hautarzt bin und nicht irgendwie 20 Jahre früher.
Ich weiß, als ich ein Kind war, du hast gerade schon perfekt angesprochen, ich komme ja ursprünglich aus Nienburg. Du kommst auch aus der Gegend.
Kennen es aber, muss man dazu sagen, wir kennen es ja nicht aus Nienburg.
Wir kennen uns nicht aus 352 Nienburg in der Weser.
Genau.
Sondern über deinen Bruder.
Ja, genau. Richtig, genau.
Und zwar als Kind, weiß ich auch noch, da musste ich zum Hautarzt. Es gab in Nienburg, glaube ich, einen, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
In Hoja und in Scholzenau auf jeden Fall.
Weiß ich nicht, es war schon ewig her. Es hat auch ewig gedauert, bis ich diesen Termin hatte. Und dann war es halt einmal da und dann ja auch nie wieder. Und Problem war eigentlich nie so richtig gelöst. Deswegen kann ich hier unten, weil klar, in dem Podcast hier kann man unten noch ein paar Links reinlegen. In der YouTube-Beschreibung natürlich auch. Kann man, oder hast du irgendwas, was wir da reinlegen können, wo die Leute sich informieren können?
Ja, habe ich. Also jeder, der jetzt schnell dran ist, hat halt super Glück, weil einmal im Jahr ist Weltneurodermitis-Tag. Das gibt es seit 2018 und ich finde das total gut, weil es gibt halt echt Millionen Betroffene, allein in Deutschland, aber natürlich weltweit halt auch. Es gibt Länder, in denen über 20% der Kinder von Ekzemen betroffen sind. Ja. Also es ist echt ein Impact, das ist wirklich eine große Sache. Tut mir jetzt leid für alle, die ich langweile, weil sie zufällig keine Neurodermitis haben.
Und, wir reden hier nur über Pilze und Krankheiten. Ja, genau, sorry.
Die interessiert es nicht, wenn irgendwo die Haut juckt und sich Schorf bildet. Aber all diejenigen, die jetzt den Podcast hören, haben Glück. Weltneurodermitis-Tag ist nämlich diese Woche. Also wenn man den Sonntag als Wochenstart,
heute ist
euer Sonntag, ne?
Okay.
Das müsste ich jetzt einfach nochmal kurz korrigieren. Also wenn du diesen Podcast hörst, ist
oder
diese Woche gerade, genau, Weltneurodermitis-Tag, der ist eigentlich mal am 14. September und wir zählen den jetzt dieses Jahr um 2 Tage vor, weil wir es überhaupt nicht erwarten können, um mit den Betroffenen oder auch einfach interessierten Menschen über diese Erkrankungen zu sprechen und auch Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, weil diejenigen, die das haben, die müssen echt Einschränkungen in Kauf nehmen, die müssen sich Cremes kaufen für ein Heidengeld teilweise, dass die nicht von den Kassen übernommen werden und die haben halt im Alltag oder auch nachts durch Schlafstörungen wirklich große Beeinträchtigungen. Es ist total wichtig, dass man dafür Öffentlichkeit schafft. Dafür haben wir eine Veranstaltung zum Weltneurodermitis-Tag, 12.09.2024, 18 Uhr, Hörsaal H in der MHH, in der Medizinischen Hochschule Hannover. Das ist eine gemeinschaftliche Veranstaltung, die von der dortigen Hautklinik zusammen mit dem Netzwerk Entzündliche Dermatosen Hannover interessiert jetzt keinen, weil sich keiner vorstellen kann, was dazwischen ist. Aber es geht darum, dass man mit den Betroffenen, ihren Angehörigen und vielleicht auch anderen Interessierten ins Gespräch kommt und einmal diese ganzen Mythen rund um die Neurodermitis aufklärt, weil da geistert halt einfach ein bisschen viel Missverständnis auch so durch die Welt. Und dass man einmal zeigt, hey, wir haben diese neuen Therapieoptionen und die alten sind auch gut und richtig, wenn man sie richtig anwendet.
Genau. Jetzt musst du aber trotzdem nochmal, ich muss auch einmal zurückrudern. Jetzt gibt es einen Weltneurodermitis-Tag und ihr macht die Party dafür, also keine Party, ihr macht eure Session.
Ja, aber ich meine, also ich feiere es, dass es den gibt.
Ja, genau. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ihr seid im Hörsaal H, in der MHH.
Genau, Gebäude
J1 oder I1. Das muss mir nochmal alles mitgeben, dann kann ich das runterschreiben. Ja. Das heißt, Angenommen, ich komme Donnerstag, vielleicht kriege ich ja in meinen Zeitplan rein. Donnerstag
war es, ne? Es wäre super.
Was erwartet mich da? Habe ich da Häppchen und Schnittchen und höre mir was an und kratze mir hier ein bisschen rum? Nein, natürlich nicht. Jetzt Spaß beiseite. Da ist eine Stunde Vortrag oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil klar, der Laie, der wird ja wahrscheinlich relativ schnell gelangweilt sein. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht sowas aus?
Genau, also wir haben 3 verschiedene Vorträge. Also erstmal gibt es eine Begrüßung. Ja. Die sind von einem niedergelassenen Hautarzt. Das ist, was ich sagen möchte. Also es ist total wichtig, dass man auch kooperiert, ne? Zwischen Klinik und den Niedergelassenen. Das ist ein niedergelassener Hautarzt. Und eine Begrüßung von der Neurodermitis-Forscherin überhaupt. Die hat auch bei der Leitlinie mitgeschrieben und ist halt die absolute Expertin auf dem Gebiet, eine Oberärztin. Und danach gibt es diese 3 Vorträge, von denen ich einen mache. Und der eine Vortrag ist das Thema Ernährung, weil wir kriegen immer wieder raus, das ist das, was die Menschen interessiert. Wie kann ich meine Ernährung auf die Neurodermitis einstellen? Weil das sowas ist, wo man ja selber was verändern kann. Ja, ne? Das ist Einfluss darauf, was du isst.
Ja.
Und ich nehme das jetzt nicht vorweg, sondern das macht eine Ökotrophologin, also eine Ernährungsberaterin, okay, die sich damit natürlich eh tausendmal besser auskennt, ja, als okay, ich. So, das ist einer der Vorträge. Mein Vortrag handelt von der erfolgreichen Therapie der Neurodermitis. Ich habe das genannt, Neurodermitis unter Kontrolle in 5 Schritten. 5 Schritte habe ich genommen, ich mag die Zahl 5 und ich finde, man kann immer alles schön in 5 Schritte aufteilen.
Ja.
Und habe das dann so mir vorgestellt, jemand hat jetzt gerade Juckreiz, hat jetzt den Leidensdruck und wie geht's dann los? Also wie kriege ich das hin, dass das jetzt weggeht und wie kriege ich das hin, dass es jetzt wegbleibt? Und was mache ich, wenn es nicht funktioniert?
Mhm.
So, das ist mein Vortrag. Und dann super, super wichtiger Vortrag von einer Kollegin aus der Klinik, die nicht nur die Haut als Fachrichtung hat, sondern die ist auch Kinderärztin.
Mhm.
Das heißt, die hat erst einen Facharzt für Pädiatrie gemacht. Das dauert auch irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Jahre. Und
du musst mal hier zurückrudern. Sie hat was gemacht?
Facharzt für Pädiatrie, das ist Kinderheilkunde.
Achso, das nennt sich Kinder. Okay, okay.
Ja, genau.
Okay,
genau.
Okay, sehr gut.
Also das ist ein Riesenfacharzt, weil bei den Kindern hast du ja nicht nur Husten, Schnupfen, Heiserkeit und vielleicht Jucken an der Haut, sondern du hast da Neurologie dabei, du hast, also ne, wenn was mit den Nerven ist, du hast Onkologie,
mhm,
also Kinder können ja auch Krebs kriegen, das ist also auch Teil des Facharztes für Kinderheilkunde. Und du hast noch, also die ganzen orthopädischen Geschichten, ein bisschen weniger, weil Orthopäden auch Kinder behandeln, aber hier eins hatte ich doch gerade noch bei den Kinderärzten, genau, Kardiologie, ne? So,
mhm,
angeborene Herzfehler und so.
Mhm.
Und dann hast du Frühgeborenenmedizin, Neugeborenenmedizin, du hast Jugendmedizin, also wenn jemand 17 ist, mhm, dann ist der ja ein völlig anderer Patient, also der steckt fast in dem Körper eines 18-Jährigen,
mhm,
aber muss ganz anders angesprochen werden, ne? Also du kannst ja mit dem nicht reden wie mit einem 9-Jährigen, also,
mhm,
super krasser Facharzt. So, und die hat aber gesagt, sie möchte für Kinder Dermatologie machen. Also
okay,
möchte die Hauterkrankung von,
ja,
den Kindern machen. Dann hat sie erst diesen Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde gemacht und macht jetzt den Facharzt für Dermatologie und ist da schon mega erfahren in dem Bericht, in dem Gebiet. Und die berichtet in ihrem Vortrag darüber, was kann man machen, um als Patientin oder Patient diese Krankheit selber besser in den Griff zu kriegen. Da gibt es nämlich Neurodermitis-Schulung. Das gibt's jetzt auch schon fast 30 Jahre. In den 90ern hat man mal rausgefunden, Mensch, chronische Erkrankung. Die Menschen haben ihr Leben lang damit zu tun. Wie kriegen wir das hin, dass die sich selber helfen können?
Mhm.
Und dann ist eben von den Expertinnen und Experten aus ganz Deutschland dieses Schulungskonzept entwickelt worden. Das heißt witzigerweise Agnes,
mhm,
für Kinder und Arne für Erwachsene. Und darüber berichtet meine Kollegin in ihrem Vortrag. Und die kann eben nochmal zeigen, was eigentlich der Unterschied zwischen Neurodermitis bei Kindern und Erwachsenen. Also ich freue mich mega auf den,
okay,
Teil.
Also wie ihr seht, er ist richtig gehypt. Also für,
genau,
die Leute, die auf YouTube...
Mit den Schnittchen weiß ich aber jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Also,
ja, es gibt Getränke auf jeden
Fall. Also wenn es Schnittchen gibt, bin ich auch am Start. ich gucke, ob ich es in meinen Zeitplan reinkriege. Donnerstag 18 Uhr, hast du gesagt, ne?
Donnerstag
18 Uhr,
12.09.
12.09, 18 Uhr, MHH. Gebäude H...
Nee, J1, also
J-
I1.
Ich schreibe es unten
sieht
drunter.
Sieht aus wie
ein J. Okay, okay, ich schreibe es unten drunter.
Bei der Bibliothek.
Bei der Bibliothek, ihr wisst Bescheid. Und da kann jeder hinkommen. Da kann jeder Laie hinkommen eigentlich.
Genau, also der Weltneurodermitis-Tag ist eben dafür da, Öffentlichkeit für diese Erkrankung,
okay,
zu schaffen. In den Flyern steht drin, für Betroffene und ihre Angehörigen. Also könnte man es gewissermaßen auf den Bereich auch einschränken.
Mhm.
Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel von der Presse oder so ist, dann ist das natürlich eben so wichtig, ne?
Dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, kennst du diese Accounts wie Steuerfabi oder Versicherung mit Kopf?
Ja, ja, klar, natürlich. Also jetzt Versicherung mit Kopf kenne ich nicht.
Also,
aber
also
Steuerfabi
ähnlich
ist
wie Steuerfabi, genau, halt, er gibt immer nur, ja, Tipps zu diesem Bereich und Tipps für diesen Bereich.
Mhm.
Und du hattest mir ja vorhin erzählt, du hast jetzt nochmal einen neuen Instagram-Account aufgemacht. Wird der auch so ein Inhalt, willst du den weiter pflegen, um
ja,
nur auf dieses nischige Thema raufzukloppen? Oder?
Ja, für dich ist jetzt Neurodermitis ein nischiges Thema.
Für mich ist das ein richtig nischiges Thema, genau. Jetzt, wir beißen uns gerade auch richtig,
genau,
auf dieses Thema gerade fest. Aber,
ja, genau, also ja, wir müssen aufpassen, dass wir hier niemanden langweilen mit der Neurodermitis. Also ich kann jetzt noch nicht genau versprechen, was daraus wird. Das ist eigentlich ganz, also ich habe mal 2018 oder 19, weiß nicht mehr ganz genau, habe ich mal einen YouTube-Channel gemacht, den habe ich Cremetube genannt.
Ja.
Und habe da ein Video hochgeladen und das heißt, nie wieder trockene Hände in 5 Schritten.
Okay.
So, und das hat nur 300 Views, weil ich habe das nie irgendwo beworben, weil ich in diesem Video gesagt habe, am Ende, yo, like und abonniere mich, teile mein Video, weil bei mir gibt es ganz viel Infos und Videos über Neurodermitis. Da gab aber nur das eine. Yeah. Das heißt, da habe ich die Erwartung so hoch gehängt, dass ich mich am Ende geschämt habe. Und deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig mit diesem neuen Insta-Account. Den habe ich ja gegründet, weil wir gewissermaßen zusammen ein Video aufgenommen haben als Werbung für den Weltneurodermitis-Tag.
Ja.
Und das muss halt einfach irgendwo gepostet werden. Und mein persönlicher
Den legen wir unten Insta, rein. Den legen wir unten rein.
Das ist geil.
Er hat mich nämlich, so sind wir ins Gespräch gekommen, auch überhaupt diesen Podcast zu machen. Leo hatte mich gefragt, ob ich bei einem Video kurz aushelfen kann. Als Statist zwei Sätze in die Kamera sagen und die haben es alle selber geschnitten. Total geil. Ich finde es wirklich geil. Ich habe genau meinen Humor getroffen. Also wirklich richtig genau meinen Humor getroffen. Genau, ich lege das unten mal rein. So ist die Connection ein bisschen deeper geworden die letzten Tage, dass wir gesagt haben, hey, wir machen noch einen Podcast, sprechen mal über Themen. Das habe ich gerade fast verdaddelt. Instagram-Account, hier, das wollte ich sagen. Du hast gesagt, du hast nur 300 Aufrufe bekommen. Aber wenn du nur eine Person geholfen hast, von diesen 300 Aufrufen, ist es doch eigentlich doch schon mehr als genug, oder nicht?
Ja, ich habe vor allem mir selber geholfen, weil ich...
Leute, wenn ihr euch selber helfen wollt, macht Videos für euch.
Ja. Pass auf, wenn ich jetzt sehe, jemand hat zum Beispiel ein Handexem, und dann weiß ich ganz genau, der oder die kann sich nicht die Hände desinfizieren, weil das brennt wie Hulle.
Okay.
Das heißt, die waschen sich dann stattdessen die Hände. Das verschlechtert aber das Handexem.
Okay.
Das Händedesinfizieren wäre gar nicht so schlimm, weil diese Desi enthält immer auch Fett, dass die Hände gepflegt werden.
Ja.
Aber bringt halt nichts, wenn das übelst brennt, weil das aufgesprungen ist.
Ja.
Ne? Und ich kann das nicht sehen. Und ich muss dann immer sagen, hey, ich könnte dir damit helfen, weil ich weiß ja, wie das geht.
Mhm.
Und das wusste ich damals auch schon, weil ich habe halt während des Studiums schon geguckt, dass ich so viel Haut-Knowledge wie möglich irgendwie reingekriegt habe. Ich habe da in Hannover, in Göttingen und auf Sylt in der Hautklinik meine Pflichtpraktika gemacht und habe überall alles aufgesogen und dann die Hände, das lässt sich eigentlich ganz gut behandeln, muss halt nur wissen wie. Und vorher musste ich halt immer jedem alles erklären und seit ich das für dieses Video in 5 Schritte gesplittet habe, kann ich, wenn das jemand hat, einfach sagen, hey, ich schicke dir einen Videolink. Und das habe ich jetzt tatsächlich wahrscheinlich nicht an 300 Leute geschickt, aber also knapp untertrieben vielleicht 30. Und das hat mir so viel Zeit gespart, weil vor allem, also viel ist, dass jemand schreibt mir auch bei WhatsApp oder jemand sagt, hier, Kumpel von mir hat Handexem, kannst du dem das erklären? Und da habe ich dann früher immer ewig lange hin und her geschrieben.
Ja.
Ja, es ist gar nicht mehr so. Es wird der Link verschickt.
Ist wie ein Vertriebsthema, bei mir ja auch. Wie funktioniert das überhaupt, so eine Werbeanzeige auf Social Media zu posten, damit das jeder sieht oder eine gewisse Zielgruppe sieht?
Hm.
Dann schicke ich auch ein Video hin, bevor wir ins Gespräch gehen, weil ich einfach viele Fragen halt aushebel. Und also ich würde es geil finden, wenn es ein Neurodermitis mit Kopf-Kanal gibt oder weiß ich nicht, wie wir den nennen könnten. Weil ja, es ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Klar, es ist immer noch für mein Empfinden nischig. aber ich bin mir einfach sicher, da kann man guten Mehrwert liefern. Klar, Zeit ist ein Faktor. Aber ja, ich würde sagen, Leo, wir haben über Krankheiten und Pilze gesprochen, wie noch nie zuvor in diesem Podcast. Normalerweise geht es um Leads, KPIs und was weiß ich in der Online-Marketing-Sache.
Auch alles wichtig, ne?
Ja. Also, und heute waren es Pilze. Pilze und Ausschlag.
Pilze, die nicht zum Essen geeignet sind.
Ich würde sagen, wie gesagt, ich lege nochmal das unten drunter. Ich versuche, dass ich Donnerstagabend auch antanze und hoffe auf meine Schnittchen. Und genau, für die Leute, die bis hierhin zugeschaut haben, wie gesagt, schickt gerne, was hatte ich vorhin gesagt, ein Pflaster. Dann wissen wir, dass ihr entweder Krankheiten habt oder dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und wenn Fragen sind, kann man dich kontaktieren oder wen kontaktieren die?
Also die sollen dann zum Weltneurodermitis-Tag kommen.
Die sollen am Donnerstag antanzen.
Genau. Auf jeden Fall, das ist der wichtigste Termin diese Woche. Und für all diejenigen, die den Podcast jetzt nach diesem Datum hören, weil es natürlich...
Wird es geben?
Wird es auf jeden Fall geben. Für die habe ich auf jeden Fall eine Info.
Nächstes Jahr ist der Tag nochmal.
Ja, das ist der eine, genau. Nee, aber was auf jeden Fall jeder machen kann, also ich kann halt keine Hautarzttermine vermitteln. Das ist total schade, weil ich würde es gerne, aber also bei den Niedergelassenen habe ich überhaupt keinen Einfluss und in der Klinik ist halt die Kapazität auch total begrenzt und letztlich sind wir halt dafür zuständig, wo halt es wirklich zu nischig wird, ne? Wo halt gesagt wird, so ja, das ist jetzt nichts mehr für die allgemeine Sprechstunde, sondern das ist jetzt hier Neurodermitis-Sprechstunde und da geht es jetzt halt um die Entscheidung, welche dieser 6 Präparate setze ich ein, die alle halt ziemlich neu sind und wo man dann noch so ein bisschen gucken muss, wer ist wie geeignet und so weiter. So, aber was auf jeden Fall jeder machen kann, unabhängig davon, wo er oder sie in Behandlung ist bei den Hautärztinnen und Hautärzten. Es gibt ja diese Neurodermitis-Schulung nach Agnes oder Arne und die Niedergelassenen kennen das an sich, weil das halt total etabliert ist und diese Schulungen gehen 12 Stunden. Das sind 12 Stunden, die man sich mit dieser Erkrankung befasst. Ja, aber das ist halt so gut, dass das halt richtig wahrgenommen wird und die Leute so umfassen. Ich meine, das machen ja nicht Ärztinnen und Ärzte allein, sondern das ist halt mit Ernährungsberaterinnen, das ist mit jemandem aus der Pflege, das mit einer Psychologin. Also das ist wirklich so mal ganz umfassend und eine Pädagogin auch so. Ne? Also dieses, was macht die Erkrankung mit mir? Wie ist das im Alltag? Wie kann ich das Coping machen? Ne? Oder auch so Fragen wie, was ist, wenn ich Kinder kriege? Kriegen die dann auch noch oder mit das Ja, nein, vielleicht. Ne? Mhm. Also alle Fragen, die jemand hat, können da gestellt werden. 12 Stunden, das ist mega geil. Und die Niedergelassenen müssen einfach nur so ein Zettel ausfüllen, wo sie so bescheinigen, Lieschen Müller hat Neurodermitis mit einem Skorat, das ist so, wie schlimm ist meine Neurodermitis, okay. Von über 20, Unterschrift, Stempel, Datum, fertig. Und dann ist damit der Passierschein 19a ausgefüllt und die Krankenkasse übernimmt diese Schulung, aber das ist alles wissenschaftlich erwiesen, dass das Ganze funktioniert.
Dazu musst du mir jetzt aber jetzt wirklich einen Link zugeben, irgendwie, wo man, ah nee, die brauchen gar keinen Link, die müssen zum Arzt gehen.
Genau, der Arzt, die müssen zum normalen Arzt gehen. Aus, genau, ja. Neurodermitis-Schulung, Agnes Arne. Ja.
Ja. Also wenn jemand Bock hat auf eine 12-Stunden-Schulung, man merkt aber, wie du das für das Thema bringst. Wenn du mir sagen würdest, ey, du geh doch mal jetzt auf diese Schulung, die geht 12 Stunden, dann würde ich wahrscheinlich erstmal direkt Nein sagen. Es sei denn, es ist so hart und so schlimm bei mir, genau, dass ich diese Lösung wissen muss, dann würde ich auch nicht 12 Stunden machen, dann könnte es auch 12 Wochen sein, das wäre mir dann auch egal. Klar, es ist ein Problem, das muss gelöst werden. Deswegen, ich will das gar nicht auch ins Lächerliche ziehen. Ich denke, wenn man das Problem wirklich da bekämpfen möchte und du das wirklich auch mit Händen und Füßen und man merkt nicht, wie du dahinter stehst, das weiterempfiehlst, dann wird da schon was dran sein. Deswegen, Leo, ich danke dir für diese coole, krankhafte Folge. ich hoffe, dass wir uns am Donnerstag bei euch in RMH sehen. Ansonsten für alle Leute aus dem Online-Marketing, die diesen Podcast auch hören, wir sehen uns wahrscheinlich am Samstag in Frankfurt auf dem Lead Table Day. Grüße gehen raus an die Boys von Lead Table. Und in dem Sinne würde ich sagen, bleibt am Ball, nächste Folge kommt. Du hast das Schlusswort.
5 Sterne für Spivey's Tea Talk.
Perfekt, vielen Dank.
Danke dir.